Krisenstimmung bei Ferrari, Freunde, die Konzernchefs drücken. Fred Vasseur macht auch Druck auf sein Technikteam und beide Piloten schieben, ja, Frust leider. Aus der Ferne, ja, klopft womöglich sogar noch Christian Horner an die Tür. Und das ist tatsächlich nur eines unserer Themen heute. Wir sind Ferrari fixiert, ihr seht es schon an unseren Klamotten heute, das wird das große Thema, aber wir haben natürlich noch mehr. Wir wollen euch insgesamt natürlich Lust machen auf einen schönen Grand Prix der USA. Es ist der Grand Prix der USA in Austin in Texas und ja, dort kehrt die Formel 1 zurück und ja, läutet dann mit einem Sprintwochenende diesmal das letzte Saisonviertel ein. Das wird super. Wir haben alle Infos zur Strecke für euch parat, wie ihr es gewohnt seid. Wir sprechen neben Ferrari auch noch über andere Themen. Wir haben Red Bull, wir haben vielleicht zwei neue Piloten im Gepäck fürs nächste Jahr. Schauen wir mal. Bleibt doch dabei, schaut zu, dann erfahrt ihr es. Ihr seid wie immer bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Sebastian, auf geht's.
Ja, es brodelt bei Ferrari. Die Konkurrenz, die ja, zieht nicht nur vorbei, sondern ist es zu großen Teilen auch schon. Zumindest mal die Konkurrenz, die Ferrari für sich als Konkurrenz definiert. Sprich McLaren und Red Bull, Mercedes auch. Also die haben denen momentan was voraus. Die Fahrer, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die wirken sehr resigniert. Und auch im Vorstand gibt es inzwischen sehr großen Unmut. Fred Vasseur, der Teamchef, der könnte möglicherweise doch noch wackeln. Sein Vertrag wurde ja kürzlich erst verlängert, aber man hat da sowas von Christian Horner gehört. Also ich persönlich glaube erstmal nicht dran, aber es ist nichts unmöglich. Und ja, vielleicht folgt er dann doch auf den bisher relativ glücklosen Vasseur. Zumindest mal in der Saison sieht so aus. Schauen wir mal. Also es wird teilweise geschrieben. Ich persönlich glaube nicht dran. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Ferrari hat im aktuellen Reglement ein bisschen Schwierigkeiten. Speziell in dieser Saison mit dem SF25, das ja der große Hoffnungsträger war, das Auto. Der Chairman, John Elkann heißt der gute Mann, und der CEO Benedetto Vigna, das sind die zwei mächtigsten Männer bei Ferrari operativ, und die haben laut Sky Italia, also dem italienischen Sky, jetzt zur Zeit oder zeitnah ein Treffen mit dem Teamchef Fred Vasseur, und da möchte man sich in Maranello zusammensetzen und mal drüber sprechen Zitat, eine ernsthafte Unterhaltung führen. In einer, und hier geht das Zitat weiter, einer der dunkelsten Stunden von Ferrari. Und dann möchte man eben Lösungswege und Ideen diskutieren und Entscheidungen treffen. Also da rumort es ganz heftig. Und Fakt ist auch, weder Charles Leclerc noch Lewis Hamilton, und das sind ja wirklich sehr gute Fahrer, wie wir alle wissen, die haben es beide nicht geschafft, die Schwächen des SF25 so zu kompensieren, dass man da regelmäßig aufs Podium fährt. Und das ist, glaube ich, erstmal das Minimalziel von Ferrari. Das ist auf jeden Fall krachend verfehlt worden. Bisher weder Charles Leclerc noch Lewis Hamilton haben das bisher geschafft. In der Fahrerwertung liegen sie auf Platz 5, Charles Leclerc, und auf Platz 6, Lewis Hamilton. Und Fred Vasseur, der steht jetzt natürlich unter Druck. Der fordert jetzt auch selber lautstark, dass das Team die Probleme vom Auto jetzt endlich mal gelöst bekommt. Er sagt, wir müssen das Problem definitiv lösen. Okay, Captain Obvious, das ist klar. Aber er ist halt auch nicht mehr ganz so der Sonnenschein und der Spaßmacher, der er in den letzten Jahren war. Also da merkt man schon ein bisschen den Druck. Ja, nach dem Singapur Grand Prix mit dem massiven Bremsproblem von einerseits Lewis Hamilton und auch Charles Leclerc, der musste ja viel Lift and Coast betreiben, damit die Bremsen geschont werden, unter anderem. Muss man jetzt schauen, dass man schnell in die Spur kommt. Es gab ja an beide Fahrer, vor allem an Charles Leclerc, ganz viel Lico-Funksprüche, also Lift-and-Coast-Funksprüche. Das heißt nichts anderes, vor den Kurven schon mal früher vom Gaspedal gehen, das verzögert das Auto schon, und dann eben kann man den Motor schon unter anderem und auch die Bremsen, weil dann schon ein bisschen Last drunter genommen ist, kann auch Sprit sparen. Also man merkt schon, das macht man normalerweise dann, wenn es nicht so rund läuft, kann man auch strategisch einsetzen. Bei Ferrari ist es eher aus der Not geboren. Und das beschäftigt die Scuderia tatsächlich schon seit Monaten. Also das Lift and Coast aus der Not sozusagen ist kein neues Thema bei Ferrari. Und nicht Charles Leclerc, sondern Fred Vasseur, der sagt, man kann nicht 95% mit der Hinterradbremse fahren. Wenn wir das nicht gelöst bekommen, können wir mit den anderen nicht mithalten. Und wir kämpfen das ganze Rennen über nicht im Hintertreffen zu sein, also eher sozusagen in der Defensive statt in der Offensive. Und er sagt noch, für das Team ist das mega frustrierend, für die Mechaniker, die Fahrer, für uns alle, weil wir nicht pushen, beziehungsweise, Zusatz von mir, weil wir nicht pushen können, ja, und das ist natürlich dann alles und einige Probleme, mit denen sich die Scuderia jetzt gerade rumschlagen muss, auch jetzt eben bei diesem ominösen Treffen da.
Na, ich wollte gerade sagen, also das wäre schlimm genug, wenn das das einzige Problem wäre, aber es geht ja noch weiter. Es gibt auch abseits der Strecke noch ja einiges an Schwierigkeiten bei Ferrari. Es gibt enttäuschende Gewinnprognosen zum Beispiel. Das Umsatzziel von 9 Milliarden Euro für 2030 und der Gewinn von mindestens 3,6 Milliarden Euro. Das sind die Ziele, die sie da sich selbst gesteckt haben. Sieht nicht so gut aus. Ja? Sieht aus, als würden sie die Krachen verfehlen. Und tatsächlich hatte Ferrari einen oder den schlechtesten Börsentag seit 2015. Ja? Da sind die Aktien um 15% eingebrochen neuerdings. Dann on top eben gibt es da noch die Probleme in der Formel 1, mit der Formel 1 und Vorstand John Elkann. Der ist natürlich nicht glücklich, aber er geht auch voran und erklärt jetzt diese ganzen Probleme, den Wertverlust natürlich zum einen und den Misserfolg, sagen wir mal, in der Formel 1 zur Chefsache. Er hat konkret gesagt, für mich ist Ferrari eine persönliche Angelegenheit. Mein Engagement gilt als Präsident, als Mehrheitsaktionär und vor allem als jemand, der Ferrari sein Leben lang mit Leidenschaft gelebt und geliebt hat. Also wirklich leidenschaftliche Worte, ja, so würde man es natürlich von einem Präsidenten einer italienischen Marke auch erwarten. Er hat dann versprochen, dass er die Einzigartigkeit Ferraris stärken möchte und fühlt sich Mitarbeitern, allen Ferraristi und den siegeshungrigen Fans verpflichtet. Ja, das ist natürlich klar. Große Worte und wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Mal gucken, welche Konsequenzen dann daraus rühren. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Das ist auf jeden Fall jetzt mal der Ist-Zustand und der ist wirklich nicht gut. John Elkann hat dann abschließend noch gesagt, ich fühle mich unseren treuen Fans verpflichtet, die uns in der Formel 1 genauso siegen sehen wollen wie im Langstreckensport. Da läuft es nämlich super. Und wir sind stolz, nach 3 Siegen in Folge die Le Mans-Trophäe nach Hause gebracht zu haben. Also, ihr merkt es auch, bei uns in den Kommentarspalten gibt es auch immer wieder mal so Ideen, ob man denn nicht Ingenieure, Mechaniker vielleicht vom Hypercar-Programm in die Formel 1 umsiedeln könnte, um da den Erfolg sozusagen reinzupflanzen. Das funktioniert natürlich nicht ganz so einfach. Die Sportarten sind schon grundlegend verschieden. Auch die Technologien haben zwar gewisse Ähnlichkeiten, aber man kann ja nicht 1:1 irgendwie da eine Siegesformel mitnehmen, drüben reinpflanzen und dann läuft's. Wird noch ein bisschen komplizierter und Charles Leclerc hat sich auch geäußert, Sebastian. Was hat der denn gesagt?
Ja, also erstmal kann man festhalten, Charles Leclerc, der ist natürlich weiterhin, das bestätigt er immer wieder, auch wenn es bei Ferrari richtig schlecht läuft, fest entschlossen, dass er sich seinen Kindheitstraum erfüllt, der da heißt, mit der Scuderia Weltmeister zu werden und vor allem regelmäßig Rennen zu gewinnen. Ja, und das gilt natürlich auch weiterhin, aber er ist natürlich frustriert. Stichwort Lift and Coast wieder in Singapur, das hat ihn wirklich auch am Funk hörbar zur Verzweiflung getrieben und auch zur Wut vor allem. Ja, Temperaturprobleme bei den Autos und diese emotionalen Funkmitteilungen, die zeigen uns halt bei Charles Leclerc, da rattert es so langsam im Gehirn. Über 7 Saisons hinweg, so lange ist es jetzt schon, hat Charles Leclerc, seitdem er bei der Scuderia in der Formel 1 fährt, gelernt eben auch die Leistung aus schwierigen Autos zu maximieren. Also alles war ja nicht immer Ferrari von vornherein, aber damit hat er auf jeden Fall sehr viel Erfahrung gesammelt. Also so richtig ist Überauto hat er nicht gehabt über die ganze Saison. Also Anfang 22 erinnern wir uns ja, da sah es ja mal ganz gut aus. Mhm. Aber es ist ein richtig wichtiger Baustein, dass er eben diese Anpassungsfähigkeit hat. Ist ein wichtiger Baustein auch bei Ferrari selber. Und auch dieses Jahr in der Saison 2025 hat er trotz der Einschränkungen ein paar bemerkenswerte Erfolge erzielt, die Lewis Hamilton zum Beispiel nicht erzielen konnte. Klar, man klammert jetzt mal den Sieg im Sprint in China aus, den Hamilton erzielt hat. Alles andere, was dann sozusagen an Podiumsplätzen da war, das hat Charles Leclerc eingefahren. Also das fehlt Hamilton momentan noch. 5 sind es insgesamt und eine Pole Position in Ungarn. Also wir haben auch ein anderes Video in der Pipeline, das könnt ihr dann vielleicht dann hier, je nachdem, wann ihr das anschaut, dann auch mal anklicken, wo wir dann auch mal generell auf die Leistungsfähigkeit von Charles Leclerc eingehen. Der kann schon was und an ihm liegt es sicherlich nicht, Dave. Und das sehen auch andere so. Also ich sag mal Stichwort extern, Stichwort Flavio Briatore, was man von ihm auch halten mag, der hat ja auch ein bisschen Ahnung und der sagt auch ein paar Dinge dazu.
Ja, Briatore selbst ist natürlich Italiener und damit per se automatisch wahrscheinlich Ferrari-Fan. Er hat auch im italienischen, Radio? Radio. Radio Uno Rai. Da hat er sich nämlich geäußert und er macht Ferrari tatsächlich ein bisschen Mut. Ja, er prognostiziert, dass Lewis Hamilton vor allem, und zu dem hat er da mehr gesprochen, und die Scuderia allgemein ein großes Comeback feiern werden. Ja, schauen wir mal. Ja. Und er hat da auch durchaus den ein oder anderen Punkt auf jeden Fall. Er hat gesagt und bezieht sich dabei auf Lewis Hamilton, früher oder später wird er die Probleme lösen. Ja, hat er gesagt, er ist ein sehr guter Mensch, aber die Formel 1 ist heute sehr kompliziert. Mit 7 Autos innerhalb von 2 Zehntelsekunden. In diesem Jahr ist McLaren das einzig wirklich konkurrenzfähige Team, hat Briatore gesagt. Und damit hat er grundsätzlich schon recht. Ja, die McLarens waren bisher zumindest eigentlich auf allen Streckentypen schnell. Ja, mit Ausnahme jetzt eben seit der Sommerpause scheint Red Bull da wirklich aufzugeigen. Monza, Baku und so, da sahen die McLarens auch nicht mehr so gut aus. Nicht so dominant auf jeden Fall. Ist aber logisch, die anderen haben mittlerweile aufgeholt. McLaren hat die Entwicklung schon längst ad acta gelegt und fokussiert sich auf 2026. Also, dass der Abstand da kleiner wird, ist nicht überraschend. Aber, und Stichwort 2026 ist da ganz gut, da hat nämlich Flavio Briatore dann auch gesagt, nächstes Jahr wird sich alles ändern und wir, und damit meint er auch seine Alpine-Mannschaft, werden auch um das Podium kämpfen. Macht da natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache, Aber, und dann spannt er wieder den Bogen zu Hamilton, sie werden sehen, mit den neuen Autos wird Hamilton wieder um den Sieg kämpfen, er ist immer großartig. Also, auf jeden Fall optimistische Worte und Motivation an die Scuderia von Briatore und ein bisschen Eigenwerbung, wie man das von ihm kennt halt.
Ja, ohne geht's ja nicht bei Briatore, ne? Also da ist er einfach der Charakter dazu. Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wird das jetzt bringen, dieses Treffen? Gibt's da Konsequenzen? Wird im schlimmsten Fall der Kopf von Fred Vasseur rollen? Oder darf er vielleicht doch weitermachen, was ich persönlich jetzt für wahrscheinlich oder zumindest mal für wesentlich vernünftiger halte. Dann sozusagen die Früchte seiner Arbeit 2026 ernten. Denn man darf eines nicht vergessen. Also Vasseur ist jetzt seine zweite Saison. Zweite ist, glaube ich, ne? Bei Ferrari dabei.
Dritte? Ja, irgendwie so.
Also 22 war er ja noch nicht dabei. müsste die zweite sein, glaube ich. Vielleicht bin ich jetzt gerade auf dem Holzweg, aber Fakt ist auf jeden Fall, diese Transformation, die er bei Ferrari angestoßen hat, und das hat er ja, die ist noch nicht ganz vollendet. Natürlich hat er jetzt einen Lewis Hamilton geholt, das ist ja schon ein riesiger Schritt, aber natürlich ist das nicht das Einzige. Also Fahrer ist die eine Komponente, das andere ist natürlich auch das Team, mit den bestehenden Leuten arbeiten, aber halt auch mit Leuten, die dazukommen. Und da haben wir einen ganz wichtigen, der heißt Loïc Serra. Der hat früher unter anderem beim BMW Sauber F1-Team gearbeitet, dann ist BMW irgendwann rausgegangen aus der Formel 1, dann ist er zu Mercedes gegangen und hat da ab 2019 tatsächlich als Performance-Direktor dann auch gearbeitet, also in einer sehr prominenten Position und da unter anderem eben mit den zuständigen Experten, was Reifen, Aufhängung und Aerodynamik angeht und auch Power Unit. Und da bringt er natürlich sehr viel Expertise mit. Wir wissen ja auch dann nach 2019, nehmen wir mal die Jahre 2020 und 2021, da war Mercedes ja nicht so schlecht dabei. Also ich habe zumindest mal das Team nicht nach unten gezogen, lass es mich mal so ausdrücken. Also bei dem kann man schon was erwarten. Aber wichtig ist, dass der bei Ferrari eben seit 2024 jetzt ist. Oktober 2024, um genau zu sein. Dementsprechend hat er im aktuellen Ferrari noch nicht wirklich was machen können. Also Klartext gar nichts eigentlich. Das Auto ist im Grunde fertig zu der Zeit. Und das heißt aber auch, dass 2026 dann der erste Ferrari ist, wo Loïc Serra wirklich viel mitgewirkt hat. Und da kann man wirklich schon ein bisschen drauf hoffen. Tja, da wäre es vielleicht auch fair, dann Fred Vasseur dann noch die eine Saison zu geben. Klar, 25 war jetzt ein Griff ins Klo, das darf man nicht schön reden, aber das gehört auch zur Wahrheit. Und es ergangen sich aber eben auch, und das spricht nicht für etwas so, Gerüchte um den unvermeidlichen Christian Horner. Und warum bringen wir das jetzt rein? Naja, also wie gesagt, ich persönlich glaube jetzt, ich hoffe nicht darauf, das kann ich so deutlich sagen, aber man ich darf auch nicht vergessen. es ist schon ein bisschen fishy alles. Er hat sich ganz plötzlich mit Red Bull auf eine Abfindung geeinigt. Er hat natürlich auch extrem viel Geld dafür kassiert, hätte aber noch mehr bekommen, darf man eben nicht vergessen, wenn er einfach seinen Vertrag ausgesessen hätte. Ne? Und das heißt aber jetzt auch, und das schwingt damit, dass Christian Horner ab nächstem Jahr auch wieder in der Formel 1 arbeiten darf. Jetzt fragt man sich, hat er das vielleicht deswegen gemacht, damit er eben auch wirklich direkt rein kann, und hat er schon Gespräche, unter anderem mit Ferrari, das wurde ja öfters auch getuschelt, auch diese Saison im Grid, als er noch bei Red Bull war, und da hat er noch dementiert, aber das muss ja nichts heißen. Wir sind inzwischen in der Zeit angekommen, ehrlich, über den Fußballjournalismus oder halt auch bei den Gepflogenheiten, nicht nur beim Journalismus, sondern auch bei den Gepflogenheiten, wo sowas schon durchaus mal sein kann, das Team Chefs dann auch relativ schnell wieder weggeschmissen werden. Ja, sagt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet. Also glaubt ihr, dass Christian Horner ein ernsthafter Kandidat ist? unabhängig davon, glaubt ihr, dass Christian Horner geeignet wäre? Sollte der zu Ferrari gehen? Glaubt ihr, der kann mehr als Fred Vasseur? Ich meine, er hat ja auch einiges geleistet. Ne? Bei Red Bull zum Beispiel hatte er praktisch damals aus Jaguar dann im Prinzip, als die von Red Bull übernommen wurden, ein absolutes Top-Team geschafft und zweimal eine Ära mitgeprägt. Einmal Vettel, einmal Verstappen, beide vierfache Weltmeister hintereinander auch noch geworden. Also das darf man nicht vergessen, bei allem, was man ihm auch sonst so hinterher sagen kann und mag. Würde uns interessieren. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir antworten auf jeden Einzelnen.
Sehr schön. Tut, was er sagt. Ich habe noch Ergänzungen. Zum einen, du hast recht gehabt, Fred Vasseur ist seit 23 Teamchef bei Ferrari. Hat also zwei volle Jahre jetzt schon durch und ist gerade im dritten Jahr. Also mit Ende der Saison 25 waren es dann 3 Jahre Vasseur. Das ist, sind wir mal ehrlich, eigentlich nichts. Ja, also in der Formel 1 brauchst du Kontinuität, du musst Pläne über einen langen Zeitraum schmieden. Eigentlich sind 5 Jahre da immer so das goldene Maß, ja, wo man überhaupt beurteilen kann, wie die Arbeit eines Teamchefs ist und seine Transformation und so weiter, die ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat. Also toll, toll, toll. Wir hoffen weiter, dass Fred Vasseur bleiben darf und sich dann mindestens 26 nochmal beweisen darf und dann zeigen kann, wie sich seine Entscheidungen so ausgewirkt haben. Bin gespannt, was da kommt. Und zu Christian Horner möchte ich noch anfügen. Zum einen ist er auch bei vielen anderen Teams im Gespräch, unter anderem lustigerweise bei Haas. Ne? Da gibt's auch Gerüchte. Keine Ahnung, wie viel da dran ist. Also vielleicht ist es auch einfach nur eine Ente. Christian Horner bringt sich selber oder wird ins Spiel gebracht, einfach überall, damit da noch ein bisschen Rauschen im Blätterwald ist.
Hilft denen nicht nur auch Auflage zu machen oder Klicks.
Ganz
ne?
genau.
Das ist dann auch
ganz
klar.
Genau. Ganz genau. Und wir hatten ja diese Idee tatsächlich sofort. Ne? Also es kam ja dann das Gerücht auf, dass es dieses Ferrari-Treffen gibt und wir beide dann gleichzeitig so,
hoffentlich
kommt jetzt nicht Horner irgendwie zu Ferrari. Aber diese Idee hatten mittlerweile oder wahrscheinlich genauso früh auch einige andere, zum Beispiel Johnny Herbert, den kennt ihr noch als ehemaligen Formel-1-Piloten vielleicht, Teamkollege von Michael Schumacher mal, seinerzeit bei Benetton und er war jetzt auch lange bei Sky UK als Experte tätig. Er hat gesagt, das Hauptziel von Ferrari muss Christian Horner sein, sofern sie denn überlegen, da eine Veränderung vorzunehmen.
British Bias.
Ja, British Bias. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Christian Horner heiß im Gespräch. Nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Das ist immer ganz nett zu hören. Aber lass uns mal das Ferrari-Thema abschließen. Wir haben ja noch ein paar andere spannende Sachen. Zum Beispiel beim ehemaligen Team von Christian Horner. Da gibt es auch Neuigkeiten. Sein Nachfolger Lauren Mekkis hat sich nämlich geäußert. Und zwar geht es da darum, dass die Red Bull wirklich stark im Kommen sind und fleißig weiterentwickeln. Warum das so ist, wieso, weshalb und was der Preis dafür sein könnte, erklären wir euch jetzt. Denn Lauren Mekkis hat gesagt, dass Red Bull eben die Weiterentwicklung des RB21 fortsetzt, um eben wirklich noch eine Chance auf den Titel zu haben dieses Jahr, also auf den Fahrertitel. Die Konstrukteurs-WM ist ja bereits entschieden. Die jüngsten Updates, darunter ein neuer Unterboden, der zum Italien Grand Prix kam, ein überarbeitetes Heck in Baku, neuer Frontflügel in Singapur, zeigen klare Schritte nach vorne, ja, und haben jetzt Max Verstappen wieder ins Spiel gebracht. Also er hat eine hervorragende Bilanz seit der Sommerpause. Er hat mit Abstand die meisten Punkte geholt, aller Piloten. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und das Auto geht vor allem jetzt wirklich auf allen Strecken. Wir haben ja den Singapur Grand Prix zum entscheidenden Rennen gekürt, noch vor dem Rennen. Und dann gesagt, wenn der Red Bull auch da schnell ist, dann geht noch was Richtung WM. Er war sehr schnell, also schneller als die McLaren auf jeden Fall. Aber das ganze Ding hat auch einen Preis. Lauren Mekkis hat auch eingeräumt, dass diese Entwicklungsoffensive da natürlich gewissermaßen Kosten verursacht hinsichtlich 26. Und es ist ein Kompromiss, ja. Sie entwickeln jetzt neue Teile, um jetzt schnell zu sein. Dadurch fehlt ihnen natürlich die Zeit, um Teile für 26 zu entwickeln. Macht aber trotzdem Sinn, sagt Lauren Mekkis, denn die Fortführung der aktuellen Entwicklung ist aus strategischen Gründen unerlässlich, hat er gesagt. Red Bull muss die Korrelation zwischen der Leistung neu entwickelter Teile und den Daten aus den eigenen Simulationen hier aus dem Windkanal verstehen. Ja? Dieses Verhältnis war in den letzten beiden Saisons nicht immer gegeben. Da gab es öfter mal Korrelationsprobleme, weshalb neue Upgrades nicht die gewünschte Leistung gebracht haben. Und jetzt tun sie es offensichtlich und das ist ein gutes Zeichen. Warum?
Ja, weil die Werkzeuge, die sind ja die gleichen dann auch nächstes Jahr. Also Red Bull, die kriegen einen neuen Windkanal, aber der wird nächstes Jahr noch nicht fertig sein. Und da gibt es ja noch andere Tools außer Windkanäle und mit denen wirst du halt weiterarbeiten. Und da ist es jetzt erstmal wichtig, sozusagen dann auch wirklich die Korrelation wieder herzustellen, so wie du es schon gesagt hast. Problem hat ja auch Mercedes im Simulator, hat alles super ausgeschaut und auf der Strecke hat es dann irgendwie plötzlich ganz anders ausgeschaut und dann war das Auto eben nicht das Schnellste, so wie man halt dachte, ja. Und da muss Red Bull wieder hinkommen, dass sie sozusagen in der Theorie das machen, was dann auch in der Praxis, sagen wir mal, zumindest zu 90% dann auch funktioniert. Und Mackis ist dann auch überzeugt, dass es sich eben deswegen lohnt, nicht die Entwicklung oder nicht die Aufmerksamkeit komplett auf 2026 zu verlagern. Denn die Methodik und die Werkzeuge, die kommen eben auch bei den neuen Regeln zum Einsatz. Ja, man muss dann halt andere Dinge daraus ableiten sozusagen oder in eine andere Richtung entwickeln. Aber die grundlegenden Werkzeuge, die bleiben gleich. Und er sagt dann eben wörtlich, es ist wichtig, dass wir der Sache auf den Grund gehen, denn wir werden das Projekt im nächsten Jahr, auch wenn die Vorschriften völlig anders sind, mit denselben Werkzeugen, derselben Methodik ausarbeiten. Also, macht also Sinn. Mal schauen, ob sie noch irgendwas ernsthaft Richtung Fahrer mit zu reden haben. Und wir haben noch bei dem kleinen Red Bull Team, was newsworthy ist, da könnten zwei neue Namen aufploppen. 2026 wäre nicht das erste Mal, dass da komplett neu die Karten gemischt werden.
Ganz genau, ja. Schlechte Karten für Liam Lawson, für Yuki Tsunoda eventuell. Es gibt Gerüchte, die darauf hindeuten, dass vielleicht tatsächlich zwei komplett neue Fahrer, zwei Rookies nächstes Jahr da bei einer Racing Bull sitzen könnten. Max Verstappen wäre womöglich der einzige in den vier Red Bull besetzten Cockpits, der seinen Platz dann behält. Insbesondere natürlich bei den Racing Bulls gibt es wohl frühe Andeutungen, so sagt man, über zwei neue Piloten. Wer sich da geäußert hat, ist Jamie Chadwick, die kennt ihr vielleicht, die hat dreimal die W-Series gewonnen, die Formel-Serie für Damen, fährt jetzt, meine ich, bei den Indy Lights oder so, schlägt sie auf jeden Fall sehr, sehr wacker, die ist richtig schnell und hat natürlich Ahnung, sie ist bestens vernetzt. Ihrer Meinung nach ist es sehr offensichtlich, dass es da eine Umstellung gibt. Was bedeutet das denn, Sebastian?
Also Max Verstappen ist natürlich bei Red Bull gesetzt, ne? Da war ja, das war eine schwere Geburt, bis er da sozusagen jetzt bestätigt hat, 26 auch da zu bleiben. Aber wer ist jetzt neben ihm? Also als potenzieller Kandidat wird da natürlich Isaac Hutcher genannt, der ist unfassbar stark. Auch da lohnt es sich auf unsere nächste Episode zu warten, da habe ich noch einiges zu sagen. Da kommt unsere große Formel 1 Tierlist.
Suspense.
Alle Fahrer ist aktuell jetzt dann in unserer Leistungseinschätzung. Er hat jetzt in seiner Debütsaison, darf man nicht vergessen, ja, auch wenn die Saisons wirken ja immer so ewig, aber es ist immer noch seine Debütsaison, 39 Punkte, Preis vom dritten Platz, langsam Sebastian, dritten Platz beim großen Preis der Niederlande errungen, damit sein erstes Podium in der ersten Saison in einem Team, wo man es nicht unbedingt erwartet. Also war sehr beeindruckend und dementsprechend wird ihm da zu Recht dann auch dieses Potenzial zugeschrieben und Liam Lawson könnte ersetzt werden dann bei den Racing Bulls und dann vielleicht sogar ersatzlos. Wer könnte ihn ersetzen? Arvid Lindblad, der Youngster der Red Bull Youngster und dann jetzt der aus dem McLaren Nachwuchsprogramm ausgeschiedene Alex Dunn, der ja jetzt dann Red Bull Junior werden soll.
Ja, haben wir schon drüber berichtet. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Also Alex Dunn ist echt ein guter. Arvid Lindblad, der offensichtlich auch steht hoch im Kurs beim Doktor, ja, Helmut Marko.
Genau.
Keine Ahnung, ob sie diesen Move wirklich machen. Eigentlich wäre es schlau, mindestens einen zu behalten, also entweder Liam Lawson oder Yuki Tsunoda so als Messlatte halt, ne, für wer auch immer danach rückt. Aber man muss jungen Piloten auch Gelegenheiten bieten, sonst ziehen sie eben weiter. McLaren konnte Alex Dunn eben perspektivisch keine Gelegenheit bieten, an die Formel 1 aufzusteigen. Vielleicht kann das Red Bull eben oder die Racing Bulls und deswegen ist er dann gewechselt. Wir werden es erfahren zu gegebener Zeit. Noch wissen wir es nicht. Aber, Freunde, wir müssen jetzt einen Schwenk machen und jetzt endgültig mal einbiegen Richtung dessen, um das es hier heute eigentlich gehen soll. Wir wollen euch ja ein bisschen den Mund wässrig machen auf den kommenden Grand Prix, auf das kommende Wochenende. Der US Grand Prix steht an, Texas, Austin, da wird gefahren, ist eine tolle Strecke. Es ist ein Sprintwochenende, wir haben es eingangs, glaube ich, schon erwähnt. Drei Sprintwochenenden haben wir dieses Jahr noch. Austin ist eben eines davon und wir erzählen euch wie gewohnt ein bisschen was zur Strecke und da hat Austin eine ganze Menge zu bieten. Es ist ein toller Kurs, ja, es ist was die Anforderungen ans Material angeht. Ja, es ist eine Mischung aus allem, was die Formel 1 so zu bieten hat. Es gibt schnelle, flüssige Kurven, gerade im ersten Sektor. Es gibt ein paar langsame Ecken. Der dritte Sektor ist da sehr technisch. Gibt lange Geraden, gute Überholmöglichkeiten. Es geht vor allem eine ganze Menge bergauf und bergab. Die Zufahrt zur ersten Kurve ist ja schon wirklich eine Wand. Ja, da geht es irgendwie, weiß nicht, 40, 50 Meter hoch. Sensationell. Das ist wirklich eine der tollsten Strecken, die Hermann Thielke da so gebaut hat. Und übrigens, Strecken und Hermann Thielke, könnt ihr euch auch merken, ist auch ein Thema, was wir in der Schublade haben. Da wird es in den nächsten Tagen, Wochen auch ein tolles Special geben von uns. So viel kann ich schon mal verraten, aber just you wait. Abonnieren lohnt sich, ihr wisst, ne? Dann verpasst ihr die ganzen tollen Sachen nicht, die wir hier ständig teasern. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach mal Podcast abonnieren, YouTube-Kanal abonnieren, wo auch immer uns ihr gerade genießt, gönnt euch. Ja, so, toller Kurs auf jeden Fall, dieses Austin. Und ich prophezei mal, nur die Autos, die wirklich alle Disziplinen gut beherrschen, werden nach vorne liegen. Der McLaren kann das, der hat eigentlich keine richtigen Schwächen. Er ist nicht in allen Disziplinen der Beste, aber er ist in allen Disziplinen vorne dabei auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wer danach kommt. Es könnte ein gutes Rennen für Ferrari werden, theoretisch, sofern sie denn technisch sauber aufgestellt sind. Charles Leclerc hat das Ding ja gewonnen im letzten Jahr. Ja. Die meisten Siege bisher hat Lewis Hamilton, 5 an der Zahl. Entsprechend Mercedes, sein damaliges Team, auch bei den Konstrukteuren vorne mit 5 Siegen. Aber Sebastian, erzähl uns du mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur Strecke.
Ja, 5,5130 Kilometer lang, 56 Runden zu fahren. Renndistanz ergibt sich dann von 308,728 Kilometer. Rundenrekord übrigens auch von Charles Leclerc, aber schon aus dem Jahr 2019 eine 36169. Und das Ganze in 20 Kurven, 11 links, 9 rechts. Und die Strecke hat 2 DRS-Zonen. Der erste Grand Prix wurde ausgerichtet dort 2012. Und es gab bisher 12 F1-Rennen in Austin, Texas. Es gab letztes Jahr ja noch, na, der hat es noch nicht mehr ganz geschafft, zumindest nicht im Grid, den lieben Daniel Ricciardo. Der hat es ja sehr, sehr genossen dort und ist da sehr verbunden. Ich glaube, er hat zumindest angekündigt, da mit seiner Modemarke jetzt am Start zu sein. Dazu verkaufen. Naja, immerhin. Ne? Also man muss seine Ansprüche anscheinend runterschrauben. Ansprüche sind auch ein ganz gutes Stichwort. Die sind nämlich hoch, zum Beispiel an den Reifenverschleiß. Bremsverschleiß ist mittel und wenn man jetzt mal so schaut, was man mit wie vielen Boxenstops man rechnen kann, wahrscheinlich werden es bei den meisten Einstopper werden, wenn es kein Chaosrennen werden sollte. Die verwendeten Reifentypen sind übrigens der härteste C1 und dann wird einer übersprungen und dann haben wir C3 als Medium und C4 als Soft. Also vielleicht ist das ja ein Move, der einige Teams doch dazu verleitet, ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Das haben wir diese Saison ab und zu schon mal gesehen, aber so richtig viel hat es eigentlich bisher nichts gebracht. Ja,
sagen wir mal. Wir haben viele Versuche gesehen, die Teams zu Mehrstopps zu animieren. Ne? Monaco war es ja vorgeschrieben. Jetzt in Singapur wurde dann das Geschwindigkeitslimit in der Box angehoben. Auch, dass wir einen Reifengrad überspringen, hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal dieses Jahr. Aber gefruchtet hat ehrlicherweise noch nichts davon. Auch im letzten Jahr sind im Prinzip alle mit einem Stopp durchgekommen.
Ja. Ist so, wie es ist. Dave, sag uns doch mal, wann müssen wir einschalten? Ist ja jetzt die Amerika-Saison sozusagen. Und
sehr schön.
Das heißt eigentlich für uns fast durchgehend eher ein bisschen später einschalten.
Primetime. Ich freue mich tatsächlich, muss ich sagen. Das zerdeppert mir nicht das komplette Wochenende immer. Also ich mag diese Übertragungszeiten. Freitag, 17. Oktober, das erste und einzige freie Training beginnt um 19.30 Uhr. Dauert eine Stunde bis 20.30 Uhr. Dann geht's schon direkt ins Sprint-Qualifying. Ja, ihr kennt das Format. 23.30 Uhr bis 0.14 Uhr. Na, die dauern immer exakt 44 Minuten, die Sprint-Qualifyings. Am Samstag, das ist dann der 18. Oktober, müsst ihr um 19 Uhr einschalten, wenn ihr den Sprint sehen wollt. Das lohnt sich hoffentlich mal wieder. Die letzten waren ja eher durchwachsen. Das Qualifying findet dann ziemlich spät statt, 23 bis 0 Uhr. Das ist dann das Qualifying für den Grand Prix natürlich. Und der findet am Sonntag, den 19. Oktober statt und wird übertragen um 21 Uhr. Das ist doch mal eine schöne Uhrzeit. Da kann man sich vorm Schlafen gehen noch ein bisschen Formel 1 Action gönnen. Ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, es ist eine meiner Lieblingsstrecken im ganzen Kalender. Das macht immer richtig Laune. Ich bin gespannt, was die Formel 1 da zu bieten hat. ob McLaren wieder vorne dabei sein wird, ob Max Verstappen vielleicht den nächsten Coup auf dem Weg zum womöglich fünften WM-Titel in Folge irgendwie da vollzieht. Ihm ist alles zuzutrauen. Ich bin auch sehr gespannt, wie Mercedes performen wird. Es ist in der Regel ja sehr heiß in Austin. Sollte dem Mercedes nicht unbedingt entgegenkommen, aber auch da haben sie uns schon Lügen gestraft dieses Jahr.
Stichwort Singapur.
Es wird spannend.
Ja.
Es wird richtig spannend, Leute.
Ja, spannend wird es auch, ob ich Empfang habe, weil ich werde nämlich am Samstag im Zug sein. Wenn es dann Sprint und Quali zum Rennen gibt, mal schauen, was das deutsche Mobilfunknetz mir so an Überraschungen hinzaubert.
Oh oh.
Ja, freut euch auf jeden Fall drauf, ich tue es auch und verpasst auch nicht am Donnerstag unsere Vorschau. Das ist dann das finale Video vor dem Rennen und dann nach dem Wochenende gibt es natürlich wie immer unsere Highlights, unsere Fragennoten und vieles mehr. Bleibt dann dementsprechend uns gewogen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis dann. Ciao.